als Bankier, aber auch eben als Anwalt oder halt eben als junger Redakteur von Bild einfach auf den Platz kann und spielen kann, dass das allen total gut tut, weil es zusammenwächst und der Sport ja derjenige sein soll, der verbindet und nicht das Elitäre, nicht der Mitgliedsbeitrag bei einer Aufnahmegebühr von Summe X.
Love the Golf. Mein heutiger Gast hat diese drei Worte für sich gefunden, um seine Leidenschaft zu beschreiben. Carly Underberg hat es in Bezug auf Golf so richtig angetan. Er spielt, er schaut und er teilt die Passion bereits mit seinem kleinen Sohn, der 5,5 ist. Auch darüber sprechen wir in den kommenden Minuten. Und damit hallo zu einer neuen Folge von Lange Rede, kurzes Spiel. Als Boulevardmann, Carly arbeitet bei Axel Springer und verantwortet dort die Sportthemen mit einem sehr breit aufgestellten Redaktionsteam, weiß er zudem nur allzu gut, wie Headlines gemacht werden und was es braucht für gute Überschriften. Oder wie er sagt, Erfolg und Typen. Sonst, da müsse man sich nichts vormachen, wird es zumindest bei Bild und Sportbild eng. Wenn es darum geht, was der Golfsport benötigt, um noch viel stärker in der Gesellschaft verankert zu sein, hat er eine klare Meinung. Lasst die Leute kommen, lasst sie Spaß haben. Es lohne dahingehend der Blick in andere europäische Länder wie Spanien, Schweden oder Schottland, so Underberg. Und damit gehen wir rein in die Folge.
So, wir gehen rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf und sag hallo, Carly. Grüß dich.
Hallihallo, mein lieber Konstantin. Kommt selten vor. Ich heiße eigentlich auch Karl Konstantin. Zwei Konstantins zusammen, das gefällt mir sehr gut.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Wo erwische ich dich gerade? Du bist in der Redaktion, ne?
Ich bin in der Redaktion, genau. Achter Stock im Axel Springer Neubau. Ja, das ist hier schon mal jeden Tag beeindruckend. Fühlt sich ein bisschen anders, wenn man nach Pebble Beach kommt.
Absolut, okay. Lass uns mal erstmal ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was du bei Springer eigentlich so machst, den ganzen lieben langen Tag, bevor wir dann über deine große Leidenschaft Golf sprechen wollen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen uns mitnehmen, was so dich tagtäglich beschäftigt im beruflichen Kontext.
Ich bin seit 2017 stellvertretender Chefredakteur für den Sport bei Bild, Sportbild und Welt. Und in meine Aufgabenbereiche gehen sämtliche Sachen, was das Digitale angeht, was TV angeht, was Video angeht, was Social angeht. Und seit einiger Zeit noch einen zusätzlichen Titel als Head of Editorial Partnerships, was so ein bisschen meine zweite Leidenschaft neben dem journalistischen, nämlich das mit Partnern zusammen tolle Umfelder schaffen, in dem Partner glücklich sind, unsere Userinnen und User glücklich sind und auch wir als Verlag glücklich sind, weil da die ein oder andere Eurone dann hoffentlich reinkommt. Und das ist natürlich in einem Jahr, wo die WM ansteht, wo die Olympischen Spiele schon waren, ist das etwas, was gerade aktuell mich sehr umtreibt, tatsächlich Partner zu gewinnen, die in unseren Sportumfeldern werben wollen. Und nebenbei in der Tat das Journalistische, also die Teams zu führen, die hier tagtäglich dafür sorgen, wir sind ja bei Bild mit Sportbild zusammen, die mit Abstand größte Content-Maschinerie, die es in Europa gibt, Traffic stark, wie wir es kein anderer. Und da habe ich zum Glück ganz, ganz tolle Teams, die den Inhalt machen, aber ein bisschen geführt werden müssen sie dann auch. Also ja, lass mich so vergleichen. Ich bin so der Ryder Cup-Captain quasi hier im täglichen, darf entscheiden, wer was wie macht. Und dann habe ich zum Glück Sensationsspieler, die dafür immer sorgen, dass wir hier genügend Punkte sammeln.
Ja, sehr gut. Schöne Analogie zu unserer Sportart. Dann lass mich noch einmal, ich war ja schon ein, zwei Mal, durfte ich bei euch sein, vor ein paar Wochen auch, als wir mal zusammensaßen. Es ist ja schon beeindruckend, wenn man auch den Newsroom bei euch sieht, wie alles heutzutage zusammenläuft, wie Zahlen, Daten, Fakten gecheckt werden. Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen aus dem Innenleben mal berichten, wie funktioniert so ein redaktioneller Tag, wie oft guckst du vielleicht auch dir Zahlen an, um zu gucken, wie was funktioniert, muss nochmal irgendwo eine Headline, eine Zeile angepasst werden und so, das ist ja hochspannend, wie ich finde.
Ist es und hat sich wirklich komplett gewandelt. Ne? Ich war früher jahrelang Reporter in erster Linie für internationalen Fußball bei der Sportbild und da war dann am Sonntagabend Redaktionsschluss und dann ist man völlig glücklich irgendwie nach Hause gegangen, weil man seine 6-Seiten-Reportage über die Spuren von Cristiano Ronaldo auf Madeira dann ins Heft bekommen hat. Das war dann am Mittwoch in der Zeitung und da bekam man dann Schulterklopfen vom Chefredakteur, der gesagt hat, Underberg, tolle Reportage. Aber so richtig zu wissen, ob das auch die Leserinnen und Leser damals toll fanden, das hatte man ehrlicherweise gar nicht. Und das war auch noch zu meiner Anfangszeit, als ich dann zu Bild zurückgekommen bin. war das dann ähnlich. Also da haben wir Journalismus gemacht, so wie wir ihn für richtig empfunden haben. Und nur ein direktes Feedback gab es nicht so wirklich, weil Bild verkaufte sich dann über die Seite 1 und da war dann ein anderes vom Sport. Und der Rest war ehrlicherweise, dass ein paar Menschen glaubten, das seien jetzt tolle Geschichten. Und durch die ganze Digitalisierung etc. ist tatsächlich der wichtigste, und das ist ohnehin, sind das immer die wichtigsten, aber das sind auch die wichtigsten Feedbackgeber, sind unsere Userinnen und User, weil das halt alles in Echtzeit läuft. Setzt du auf eine Geschichte und die klickt keiner, dann weißt du, ist entweder die Geschichte nicht interessant genug oder die Zeile ist nicht gut genug, macht das Thema nicht deutlich. Also das direkte Feedback von unseren Menschen, für die wir das ja alle hier machen, nämlich für unsere Userinnen und User und Leserinnen und Leser, das ist einer der größten Wandel, einfach schlicht und ergreifend, die es gibt. Also sehr zahlenbasiert, sehr datenbasiert, das läuft hier alles in Echtzeit. Wir haben mittlerweile so tolle Erfahrungen tatsächlich gesammelt, dass einzelne Wordings in Dachzeilen oder in Hauptschlagzeilen auf den Teasern dafür sorgen, ob eine Geschichte 30.000 Mal in einer halben Stunde geklickt wird oder eben 70.000 Mal in einer halben Stunde geklickt wird. Also das ist schon das direkte Feedback der Userinnen und User aufgrund ihres Verhaltens dann auf unserer Seite. Das ist tatsächlich so die größte Veränderung im Journalismus sicherlich in den letzten Jahren. Ich persönlich finde es toll, weil halt eben nicht mehr einzelne Menschen sagen, das war super, sondern halt eben die Leute selber uns das Feedback geben können, was sie gut finden und von dem, was sie wollen. Und dementsprechend haben sich sicherlich auch ein paar Schwerpunkte in der Berichterstattung auch nochmal geändert, weil wir natürlich den Leuten gerne das geben, was sie auch gerne konsumieren wollen.
Und dennoch gibt es die Bild-Zeitung nach wie vor, die Sportbild gibt es. Wir sind ja irgendwie Printkinder, wir sind ja noch schon ein bisschen, ein paar Jährchen älter. Wie wichtig ist das noch für euch, also für Springer und für euch auch gerade im Sport, dass ihr nach wie vor die Printausgaben habt?
Das ist sau wichtig aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Das eine ist tatsächlich aus monetärer Sicht, also der Vertrieb, wie es so schön heißt, der Zeitung spült sehr, 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 sehr gutes Geld ein, sowohl bei der Sportbild als Magazin einmal die Woche am Mittwoch, als auch die Bild täglich, also vom Montag bis Samstag die Bild und dann am Sonntag die Bild am Sonntag. Da kannst du im digitalen Vertrieb, wir haben ein Abo-Modell, auch das recht erfolgreich mit 800.000, das stärkste, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Aber das ist schwer gegen die Printerlöse anzukämpfen. Gewandelt hat es sich tatsächlich im Vermarktungsumfeld, also da ist das Digitale mittlerweile deutlich, deutlich stärker als im Print, aber die Säule Vertrieb ist im Print immer noch nach wie vor wahnsinnig wichtig und auch die Wucht, ne? Also das darf man auch tatsächlich auch nicht unterschätzen, wir erleben das oft bei nicht nur Kooperationen, sondern auch bei Interviewpartnern, denen ist das schon wichtig, weil natürlich ein Online-Teaser, eine Online-Geschichte hat gefühlt eine Halbwertszeit von manchmal nur eine halbe Stunde, vielleicht manchmal 2 oder 3 Stunden, dann verschwindet die wieder von der Home, so wie wir das nennen, also von der Homepage bild.de von der Frontseite. Und dann ist die nicht mehr im sichtbaren Fenster. Und wenn du natürlich ein Interview gibst in der Sportbild, was eine ganze Woche dann quasi am Kiosk liegt, oder auch die Bild-Zeitung, das hat eine wahnsinnige Wumms. Also es wird auch viele jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer hier geben, die natürlich sagen, sie würden die Bild niemals lesen. Zum Glück wissen
natürlich
wir, dass die meisten Leute sie trotzdem lesen. Das ist uns ja allen klar, wenn wir die Zeitung dann in der Hand haben und aufschlagen und dann ist da eine Präsenz drin mit einem Foto, was wahnsinnig knallt. Da kannst du noch so schöne grafische Teaser erstellen im Internet. Aber die Wucht der Zeitung, die ist nach wie vor total da. Und ja, deswegen ist es auch vielen Protagonisten nach wie vor wichtig, dass wenn sie Interviews geben, dass das dann auch in der Zeitung abgedruckt wird. Wir garantieren das nicht, dass es in der Zeitung abgedruckt wird. Das bleibt natürlich uns dann schon journalistisch. Ja, da haben wir die Hoheit, wo wir das machen. Aber natürlich, je größer der Name ist, desto höher ist auch die Chance, dass er auch in der Zeitung dann erscheint.
Und dann lass mich noch fragen, vielleicht abschließend zu dem Themenblock, was glaubst du, wo geht es hin? Also auch gerade im Kontext Journalismus, KI, es tut sich unfassbar viel. Glaubst du, irgendwann wird es diese Printprodukte nicht mehr geben oder wird es die immer geben?
Die wird es irgendwann nicht mehr geben. Also die klassischen Nachrichtenprodukte, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Das irgendwann ist ja dehnbar. Ich weiß selber noch aus eigener Erfahrung, auch hausintern hier bei Springer hatte man manchmal das Gefühl, das kommt schneller, als man denkt. Jetzt haben sich unsere Zahlen, sind ja auch öffentlich einsehbar, recht gut entwickelt. Also wir verlieren weniger, als wir grundsätzlich mal etatisiert hatten oder auch dementsprechend gedacht hatten, dass wir verlieren. Aber Fakt ist, wir verlieren. Ja? Und du kannst die Erfolge in der Printauflage werden daran gemessen, wie gering der Verlust zum Vorjahr ist. Und das geht ehrlicherweise schon seit 10 Jahren so. Also das zeigt es halt, ne? Das ist ein schrumpfender Markt, aber eben monetär immer noch sehr, sehr wichtig. Und um meinen Vorstandsvorsitzenden und Verlagsinhaber ja mittlerweile, Matthias Döpfner, zu zitieren, also Matthias hat schon das Ziel, dass wir irgendwann der erste Digital-Only-Verlag werden, der tatsächlich irgendwann mit all seinen Marken digital so stark aufgestellt ist, dass wir eben die Printerlöse nicht mehr in dem Umfang brauchen, wie wir sie aktuell noch brauchen. Aber da habe ich genügend Erfahrung jetzt nach über 20 Jahren im Journalismus gesammelt, 25 Jahre sind es jetzt fast schon, dass ich mich zu solchen Prognosen nicht mehr hinreißen lasse, wann was wie passiert. Wir gehen hier jeden Tag rein mit 100% Liebe fürs Digitale, mit 100% Liebe fürs Papier. Und ich glaube, das sieht man sowohl in der Qualität von dem, was wir hier machen, als auch letztlich in den Zahlen. Und ja, also wir kommen hier schon noch aus der Zeit der Stärke, jeden Tag raus bei Springer. Da geht es anderen Häusern schon deutlich schlechter. Da ist die Welle bereits schon über sie hineingebrochen. Und ja, wer das Digitale nicht schon vor Jahren verstanden hat, der hat jetzt ein Problem.
So, und dann die Überleitung. Liebe und was man so sieht. Und das ist ist doch eine schöne Überleitung. Golf und Kali Unterberg. Dann nimm uns mal jetzt mit. Also, ich habe das ja schon ein bisschen länger verfolgt, ehrlich gesagt, auch bevor ich hier angefangen habe im August. Man sieht das ja, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt läuft, auch Social Media Welt und so. Golf hat es dir so richtig angetan. Dann sag doch mal, wieso eigentlich?
Wieso liebt man seine Ehefrau? Und zwar von vollem Herzen. Ich kann jetzt 100 Millionen Gründe erzählen, warum ich meine Ehefrau liebe, aber das Gefühl der Liebe, das ist halt einfach da. Und das hat mich bei Golf einfach gepackt. Das ist tatsächlich, ich liebe Golf. Ich liebe Golf. Ich liebe es zu gucken, ich liebe es darüber zu reden, darüber zu lesen, mitzulaufen. Wir sprechen ja bestimmt heute noch über den Ryder Cup, was für mich, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich über Limerick
Ich auch.
227 nachdenke.
Ich auch, wenn du jetzt
Und
erzählst.
ja, das ist einfach, das ist so, aber kommen wir gleich noch zu. Aber
Ja.
erstmal so meine persönliche Liebe. Ich habe sehr früh, ich bin so der Vorzeige Hamburger Schnösel. Natürlich habe ich Hockey gespielt und habe auch Tennis gespielt. Und mein mit Abstand liebster, bester Freund, mein Trauzeuge Pascal Klapp, dessen Großvater hatte in Hittfeld, war Gründungsmitglied im wunderbaren Golfclub Hittfeld. Und jeder, der mal Hittfeld gespielt hat, wird sein Handicap nicht verbessert haben, das steht fest, aber er wird eine tolle Golfrunde gehabt haben.
Ja, schwieriger
Und
Platz, ne? Schwieriger
ja,
Platz.
der hat es in sich.
Ja.
Ich mag ihn total gerne, aber er hat es wirklich in sich. Und da gibt es, wer den mal gespielt hat, weiß, da gibt es so rechts von der 15 ist so ein kleines Häuserl bei den Tennisplätzen. Und da sind ganz kleine Miniaturwohnungen drin, also wirklich wie so ein Barbie-Haus. Und da hatten alle Gründer eine Mini-Wohnung. So, jetzt habe ich lange ausgeholt. Fakt ist, diese Wohnung wurde von dem Vater, also gefühlt meiner Zweitfamilie, am Wochenende immer besucht und wir Kinder waren mit dabei und haben da ganz viel Tennis gespielt und dann waren im Pool und sind dann aber auch mit auf die Golfrunde gegangen. Und damals wurde es zumindest noch ein Auge zugekniffen, sodass wir Kinder halt einfach auch mit 7, 8, 9 Jahren einfach auf dem Putting Green selber dann gepattet haben, aber auch zwischendurch einfach Schläge gemacht haben. Und dadurch, dass ich mit 5 Jahren angefangen habe, Hockey zu spielen, ist so Augen, Ball, Schlag, Koordination, die war halt sehr früh da, sodass ich ganz, ganz früh auch mit dem Golfsport in Verbindung kam. Selber aber nie das richtig als Sport gespielt habe, sondern einfach am Wochenende mal ein bisschen gedaddelt. Und das darf man, na, jetzt erzähle ich es, ich glaube, es ist verjährt. Ich habe auch nie eine Platzreife gemacht. Ich wurde von Hitfeld dann irgendwann habe ich ein Handicap 27 bekommen, weil die gesehen haben, dass ich ein bisschen Golf spielen schon kann. Und wurde dann ja, und dann habe ich das immer so ein bisschen nebenher mal so gemacht, aber ich war noch nicht verliebt in Golf. So also ein bisschen angebandelt haben wir schon, das Golf und ich. Und dann wurde ich ja 2014 Chefredakteur vom Golfmagazin. Und das habe ich 2,5 Jahre gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, mit dem Golfsport mich sehr viel mehr zu beschäftigen. Logisch, wenn du Chefredakteur vom Golfmagazin bist, dann ist es in der Natur der Sache. Und hatte vor allem ein ganz großartiges, ganz, ganz tolles Team. Gedanken gehen rauf an Detlef Hennies, der leider nicht mehr bei uns ist, der mein Stellvertreter damals war und dann später Chefredakteur wurde, nachdem ich gegangen bin. Und da habe ich dann Leute kennengelernt in der täglichen Arbeit, die tatsächlich einen kompletten Golfvirus hatten. Ja, also Detlef war halt einfach, der war fanatisch nach Golf. Und das hat übergesetzt, sodass ich mich mit der Thematik Golf beschäftigt habe, mit den Stars beschäftigt habe, mit den Spielern so richtig. Und die Leidenschaft dann selber zu spielen, witzigerweise, kam dann erst, als ich vom Golfmagazin wieder weg war. Und da war es eine Golfrunde in Spanien, das weiß ich noch, als ich tatsächlich so auf 18 Löchern mal so ein bisschen was zusammengehalten habe. und erkannt habe, ach Kali, ehrlicherweise, du kannst das ganz gut. Also du bist kein Vollblinder. Und dann war der Virus da und dann begann die Liebe. Und jetzt ist es seit vielen Jahren so, dass es für mich wirklich nichts Schöneres gibt, abgesehen von der Familie, aber Runde Golf zu spielen. Alleine in Turnieren, natürlich am allerbesten mit Freunden, mit Buddies. Und meine Jahresgestaltung dreht sich mittlerweile wirklich um Golf. Also meine Frau und ich haben ein kleines Arrangement. Jeder kriegt so seine Wochenenden im Jahr, wo er mal ein bisschen für sich und seine Jungs sein darf. Und bei mir sind das ausschließlich Golftrips. Also das ist alle 2 Jahre der Ryder Cup natürlich. Aber das, also New York war jetzt mein 5. Ryder Cup. Und aber auch sonst werden Wochenenden gelegt. Jetzt bin ich im Ende April mit 3 Jungs 5 Tage in Irland, wo wir dann Golf spielen, eine gute Zeit haben, mal ohne Frau und Kind auch das eine oder andere schöne Getränk nehmen, aber in erster Linie wirklich ballern. Also da wird auch wirklich von morgens bis abends wird da durchgezockt. Da wird Golf gespielt, Golf gespielt, Golf gespielt.
Klasse, da war unfassbar viel drin. Lass mich nochmal nachfragen, was, weil du auch sagst, du spielst es gerne alleine, du spielst es gerne in Begleitung mit Kumpels, wenn es die Zeit zulässt, irgendwie auch sogar mal vielleicht ein Turnier oder so.
Ja, viele Turniere. Ich spiel ehrlicherweise viele Turniere, ja, weil die Schönheit, draußen zu sein, über den Platz zu laufen, dabei aber was Sinnvolles zu tun zu haben und nicht nur noch irgendwelchen, ich bin halt kein großer Tier, also wir haben einen tollen Hund, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt durchdrehe, wenn irgendein, keine Ahnung, ein Sperling an mir vorbeifliegt. Mhm. Ich finde es auch in der Golfrunde schön, wenn ich das eine oder andere Reh sehe, aber ich muss schon auch ein bisschen was machen und ich bin ein Challenger, ich Zeit meines Lebens, Sport, der Wettkampf war mir immer wichtig, deswegen spiele ich hier in der Tat auch viele Turniere, weil das Mindset tatsächlich ein anderes ist, wenn du, also ich zumindest, wenn ich an die Eins gehe mit Freunden, ist es was anderes, als wenn ich im Turnier auf die Eins gehe. Und diese Challenge dann zu haben, die ist auch schon sehr reizvoll. Und immer dann, wenn ich keine Jungs habe, mit denen ich spielen kann, melde ich mich bei einem Turnier an. Da ich immer noch ein Hitfeld-Mitglied bin, also hier in Berlin, dann gucke ich einfach, wo ein Turnier ist und fahre hin und spiele ein Turnier und mag die Challenge.
Mhm. Und wie viel zusätzlich, ich meine, wir haben ja jetzt schon über da so ein bisschen über den beruflichen Alltag gesprochen, da ist schon unfassbar viel Sport dann natürlich auch immer von morgens bis abends dabei und trotzdem hast du jetzt eben auch schon gesagt, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, ziehst dir auch gerne dann nochmal irgendwie ab Donnerstag im Fernsehen Golf rein. Also das ist dann zusätzlich auch noch was du regelmäßig machst, was du dir anguckst?
Es ist Standard. Also ab Donnerstag läuft bei mir im Büro, also jetzt mittlerweile Magenta, vorher Sky. Ab Donnerstag läuft hier tagsüber DP World Tour und wenn ich abends zu Hause bin, ich schaue nicht sehr viel fern, aber wenn, dann ab Donnerstagabend, also heute Abend wird ab 22 Uhr die Glotze wieder an sein und dann schaue ich meine 2-3 Stunden Golf und freue mich natürlich jetzt schon wie ein Megaschnitzel auf Augusta. Das ist tatsächlich, das weiß auch meine Frau, das ist so eines dieser Zeiten, die sie mittlerweile gelernt hat. Wenn Augusta ist, ist von Donnerstag bis Montag früh bin ich im Off-Modus für alle, für die Familie. Das zelebriere ich, da verpasse ich keinen einzigen Schlag. Das ist nach wie vor für mich das Turnier der Turniere. Ich liebe Golf am Fernsehen zu schauen. Also ich finde das eines der coolsten, auch inszenierten Sportart mittlerweile. Da ist so viel auch in der Übertragung mittlerweile besser geworden noch als früher. Bei dem einen oder anderen Kommentator frage ich mich manchmal, warum muss der das jetzt machen, ohne hier Namen zu nennen. Finde das unglaublich cool und spannend und da ich auch viele der Jungs, die man da sieht, halt eben mittlerweile auch live erlebt habe, das fühlt sich dann auch nochmal anders an. Ne? Also wenn du einen Scheffler oder einen Rory mal ein paar Mal live gesehen hast, mit denen mal ein paar Löcher mitgegangen bist, spürst du die gefühlt auch anders, wenn du sie jetzt im Fernsehen siehst. Und ich finde es faszinierend. Also ich habe tatsächlich bei den großen Turnieren kommen so Gefühle wieder hoch, wie in der Jugend, Michael Jordan, Finals mit den Bulls oder Boris, Wimbledon, Davis Cup. Diese Gefühle vom Fernseher habe ich mittlerweile bei Golf.
Versuchst du dir das abzuschauen, wenn du guckst? Geht das so weit? Oder geht es denn eher so, dass du dich total entspannen kannst und einfach total das genießen kannst, es einfach zu gucken?
Ich kann es total genießen, aber ich fieber halt total mit. Ja? Also ich hatte 2-mal wirklich, wir sind ja unter uns, da kann ja ein Mann ja auch zugeben, dass ein Mann auch mal weint. Ich habe bei Tigers Masters Comeback vor dem Fernseher gesessen und habe wirklich geheult. Und bei Rory im letzten Jahr auch wieder Augusta. Da sitze ich wirklich und weine mit, weil diese Emotionen so nah sind von den Jungs. Und selber, wenn man selber mal ein bisschen, also ich habe es auf relativ überschaubarem Niveau, also zweimal deutscher Meister im Hockey geworden, aber ich weiß halt, was es schon bedeutet, sich im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufzureißen für ein sportliches Ziel und dann Arbeit in Arbeit und es klappt nicht und dann klappt es wieder. Also da spüre ich richtig mit den Jungs mit. Abschauen ist so eine Sache. Ich habe in meinem Leben noch nie eine richtige Golfstunde genommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß auch, mein Ex-Kollege Lars Walrott war hier bei dir schon zu Gast. Der ist jetzt Golftrainer. Und bitte geht alle zu Lars. Ja, das ist ein richtig guter Junge und der kann auch was beibringen. Ich habe für mich irgendwann entschieden, dass die Challenge Golf eine ist, die ich mit mir ausmachen möchte. Ich weiß, jeder Golftrainer würde sowieso sagen, so Unterberg, jetzt müssen wir mal hier ganz von vorne anfangen, weil ich weiß, wie ich beim Golf aussehe. Das ist ein Hockeyspieler, der etwas andere Schläge hat. Positiv ausgedrückt, wenn ich meinen Drive treffe, dann, also der Drive ist eigentlich der beste Schlag, den ich habe. Ich sage mal, also ich bin der John Rahm, weil ich halt kurzer Rückschwung, aber damit ordentlich Power. Aber das ist natürlich schön geredet. Also ich könnte noch sehr, sehr viel mehr an meinem Spiel sicherlich verbessern, wenn ich dran trainiere. Aber Training hat mir noch nie Spaß gemacht, sondern ich will das auf der Runde haben. Und so bin ich so ein bisschen mein eigener Trainer. Aber natürlich, um auf deine Frage eigentlich zu antworten, schaut man sich da was ab? In der Tat. Also gerade so beim kurzen Spiel, also ich brauche mir jetzt keine Drives von Scheffler anschauen und daraus lerne ich was. Also A, weil ich, wie gesagt, den Drive selber ganz gut beherrsche. Aber gerade das kurze Spiel, so ein bisschen das Taktische, was sie dann machen, wo lassen sie den Ball aufkommen, wenn noch eine gewisse Distanz ist, das sind schon Sachen, wo man sieht, wenn das Jungs gut können, das hat einen Grund, dass sie das gut können. Und in erster Linie finde ich es einfach faszinierend. Ich glaube, wir alle, also ich habe Handicap 5 und ich vermeide jeden Bunker. Wenn ich im Bunker bin, ist meine Runde im Arsch. Also das kann ich eigentlich deutlich sagen. Also das ist wirklich, da kommt einer von 10 dann mal vernünftig raus. Also ich muss Bunker vermeiden. Und das allein zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Dinger da aus dem Sand rausholen, das ist einfach faszinierend, das ist Kunst.
Nun, bei dir ist es keine Frage, dass das Golf komplett in der Mitte angekommen ist und auch im Herz, wie du sagst. Was würdest du denn sagen? Ist Golf mittlerweile so in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
Nö. Also kommt drauf an, wo du bist. Also bin ich in Florida, war jetzt in den Hamptons, halt wegen Ryder Cup in New York. Bin ich in Schottland, bin ich in Schweden, bin ich in Spanien? Selbstverständlich ist es da in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Bin ich in Deutschland? Leider nein. Aber da,
Weil?
Du, es hat immer noch wahnsinnig viele, meiner Meinung nach, völlig antiquierten Vorurteile. Das Problem ist, es gibt genügend Momente, wo diese auch bestätigt werden. Das ist halt immer das Problem. Mir hat mein ehemaliger Chefredakteur Alexander Stordel, liebe Grüße an der Stelle, gesagt, zu meinen Rechtschreibfehlern in meinen Texten. Da meinte Herr Unterberg, es ist einfach so wie bei der Deutschen Bahn. Damit Sie sagen, dass die Deutsche Bahn pünktlich kommt, müssen Sie 10-mal pünktlich mit der Deutschen Bahn gefahren sein. Wenn Sie beim 9. Mal Verspätung haben, dann fangen Sie wieder bei 1 an. Also das war das Thema. Er glaubt erst, dass ich fehlerfreie Texte schreiben kann, wenn ich mal 10 ohne Rechtschreibfehler abliefer. Habe ich bis heute nicht geschafft, glaube ich. Und so ist es ein bisschen halt mit Vorteilen gegenüber Golf. Ja? Du kannst halt Leute mitnehmen und über Golf reden und dann ist es 7-mal, wo du sagst, ja stimmt, das ist ja eigentlich alles ganz lässig und ganz cool. Und dann kommt halt genau der wieder, der alles bestätigt. Und der zickig ist, der unfreundlich ist, der nennen wir es einfach unlässig ist. Und diese Unlässigkeit, ich habe das in meinen Jahren als Chefredakteur beim Golf- und Tennismagazin versucht. Ich habe es in Editorials, ne, also das sind ja dann immer die Kommentare, die ein Chefredakteur am Anfang eines Magazins dann meistens schreibt. Ich habe das wirklich versucht, Golf auf breitere Beine zu stellen. Da gab es Leserbriefe, dass ich sofort zurücktreten solle, wie ich fordern könne, dass Leute auch mal in kurzen Hosen Golf spielen. Und solche Sachen, wo ich dann sage, ey, Freunde der Sonne, alles klar, dann macht ihr mal weiter.
Aber ist es, also ich bin von Haus aus ja auch Tennisspieler, mache ich ja nach wie vor auch noch irgendwie zumindest einigermaßen passabel, kriege ich den Ball rüber. Du hast jetzt auch von Hockey gesprochen und ist es, was mich teilweise dann beschäftigt, ich meine, wir kennen das doch selber aus unseren anderen Sportarten auch, da gibt es doch diese Zickerei auch. Ist doch so, oder? Würdest du doch auch sagen. Also, ja. Aber ist es das Problem schon bei dem einen oder anderen dann in unserer Sportart Golf jetzt, dass es dann vielleicht einfach noch ein Tick mehr ist oder war es damals vielleicht ein bisschen mehr, haben wir es dadurch ein bisschen schwieriger?
Also ich bilde mir ein, dass die Zugänge bei Tennis und Golf einfach schlicht und ergreifend breiter sind, sodass jeder schneller ein Umfeld findet, in dem
Tennis und Hockey, meinst du?
Bei Tennis und Hockey. Und auch das ja grundsätzlich beide Sportarten, die auch mit dem Klischee der elitären Sportarten zusammen mit elitären Umfeldern. Ich kann das im Hockey mal bestätigen, stimmt halt nicht. Natürlich gibt es, ich selber habe beim Club an der Alster gespielt, das ist ein elitärer Club. Aber es gibt auch ganz viele andere, die sind nicht elitär, ja, und die spielen halt auch Hockey. Und beim Golf geht es mir schon so, ich kann dir nicht sehr viele Clubs erzählen, in denen ich war, wo ich das Gefühl hätte, dass es einfach jetzt hier kann jeder kommen und hier steht der Spaß am Sport im Vordergrund und der Spaß auch danach, sich hinzusetzen und vielleicht mal ein Bierchen zu trinken. Und jetzt, Achtung, jetzt werde ich ganz verrückt, während der Runde mal ein Bierchen zu trinken. Aber mir kann keiner, und ich gehe davon aus, dass hier in erster Linie Golfspielerinnen und Golfspieler zuhören, mir kann doch keiner erzählen, dass er eine Runde in Spanien mit einem coolen, kalten San Miguel schlecht findet. Also jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, der Golf gespielt hat, im Ausland mit einem kühlen, mit einem Wagen und einem kühlen Getränk Golf zu spielen. Das ist doch einfach was Schönes. Und das kann alkoholisch sein, muss es aber auch nicht. So wie halt eben in Schweden, wie in Schottland, es völlig normal ist, dass ich als Bankier, aber auch eben als Anwalt oder halt eben als junger Redakteur von Bild einfach auf den Platz kann und spielen kann, dass das allen total gut tut, weil es zusammenwächst und der Sport ja derjenige sein soll, der verbindet und nicht das Elitäre, nicht der Mitgliedsbeitrag von 1.600 € und einer Aufnahmegebühr von Summe X. Das vermisse ich so ein bisschen in Deutschland und finde ich so schade. Wenn ich die Lösung hätte, würde ich in das Business selber einsteigen, aber ich kann es halt immer nur beobachten. Und wenn ich in Amerika bin und dann halt eben kurzfristig Lust habe, Golf zu spielen, habe ich dann natürlich unglaublich viele Plätze, die ich zur Auswahl sofort habe. Mhm. Aber ich komme da an, ich kann mir da Schläger leihen und das sind eben nicht abgewetzte Schläger von vor 30 Jahren, sondern das ist cooles Material, das ist teilweise neueres, also sehr viel neueres. Ich spiele mit 11 Jahre alten Mizunos. Und mein Driver ist noch der, mit dem Martin Kamer sein erstes Major gewonnen hat. Also das ist schon altes Material, aber ich vertraue meinen Schläger. Will nur sagen, da kann ich sogar richtig geiles Material spielen in Amerika und gehe aber am Ende des Tages mit 40, 50 Dollar quasi runter und habe auf der Runde aber noch schön 2 Gin Tonic getrunken und bin ein glücklicher Mensch. Mhm. Und das Gefühl habe ich eben in Deutschland nicht immer.
Meinst du, also ich glaube, ich verstehe es auf der einen Seite total, auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, dass vieles vielleicht schon mehr da ist, als der eine oder andere dann mitbekommt. Ich glaube, das ist dann auch unsere Aufgabe, das nochmal auch gerade sowohl verbandseitig, aber gemeinsam mit Clubs und so weiter und so fort nochmal stärker rauszustellen. Ja. Meinst du, es geht dahin, dass es sich auch nochmal ein bisschen diversifizieren muss im Kontext Club und Angebote? Also ich glaube, es wird immer diese Angebote geben, wo es eher ein bisschen hochpreisig ist und wo es dann vielleicht auch elitär sein darf. Aber vielleicht braucht es einfach da drunter so in der Basis einfach noch mehr Angebote. Beziehungsweise, wie blickst du dann in dem Kontext auch so auf neue Angebote, Golf-Lounges, Driving-Ranges, Top-Golf und so weiter und so fort?
Golf Lounge in Hamburg finde ich ist ein super Beispiel. Ja, also da geht es schon in eine Richtung, die ich persönlich sehr befürworte. Das finde ich herrlich. Da kann man halt hinfahren, fährt aus der Stadt irgendwie 25 Minuten hin und kann dann theoretisch einen ganzen Tag verbringen, aber eben auch 2 Stunden einfach mal ein bisschen ballern, aber schnell auch auf die Runde gehen, mal hier 6 Loch gehen, mal hier 3 Loch gehen, dann noch ein paar Bälle schlagen. Das finde ich schon Konzepte, die meiner Meinung nach sehr sinnvoll sind. Und eine Sache ist mir auch wichtig, ja. Ich bin jetzt hier kein radikal Linker, der sagt, es darf keine elitären Clubs mehr geben, ja. Überhaupt nicht. Die sollen noch weiter ihre Berechtigung haben und gehört ja auch dazu und ist ja auch was Schönes, ja. Also, ich sage ja gar nicht, alles billig, alles so, überhaupt gar nicht. Ja. Aber die Basis für den Einstieg und eben auch das Gefühl, also ich sage es dir ganz im Ernst, mir ist es völlig Wumpenkäse, wenn ein super Beispiel spiele ich relativ oft, weil die fast jeden Tag Turnier anbieten, Golfclub Pankow hier in Berlin im Nordosten, haben einen Kurzplatz, haben eine 9-Loch-Anlage, ein 18er, eine Range, da sehe ich Leute in dem hochpreisigsten, sensationellsten, modernsten Golf-Outfit, wo ich das Gefühl habe, wahrscheinlich kostet das 10.000 €, was die da anhaben und an Schlägern mitbringen. Aber ich sehe halt eben auch den Studenten, der mit 3 Schlägern kommt, mit Jeans und einem T-Shirt. So, Spaß hat der genauso. Und beide haben Spaß zusammen. Die können sich beide beim Turnier kurzfristig anmelden, können aber auch auf der Range nebeneinander stehen. Warum soll jetzt der Student mit seinen 3 Schlägern keine Berechtigung haben, Golf zu spielen? Mhm. Im Zweifel sind das ja so wie die Jungs, die deutlich besser spielen, als diejenigen, die für 10.000 € irgendwelches Material haben. Ja. So, und ich finde, da funktioniert es super. Und davon eben mehr. Und das ist meine Erfahrung, die ich auch in Schweden gesammelt habe. Da ist es genauso. Da hatte ich überhaupt gar nicht geplant, Golf zu spielen, aber auf einmal hatte ich ein Zeitfenster und es war mir möglich. Und dann bin ich hingefahren, habe gesagt, habe die Schläger, ich habe jetzt leider nur die Klamotten hier. Haben die gesagt, viel Spaß, hab eine gute Runde. Finde ich super.
Und da müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, weil du ja nun als Bild- und Boulevardmann, als Journalist und Zeilen und so weiter und so fort ganz genau weißt, was es braucht, damit irgendwie auch eine Sportart wie in diesem Fall Golf mehr in der Öffentlichkeit medial stehen muss. Was braucht es?
Erfolg. Spitzensport definiert sich durch Erfolg und große People definieren sich durch Erfolg. Alleine das reicht auch nicht, sondern dazu musst du auch noch ein geiler Typ sein, gerade wenn du was anzünden willst. Und das ist völlig wurscht, da können wir jetzt alles raussuchen. Ja? Vor Michael Schumacher sind Autos auch im Kreis gefahren. So. Der Hype wurde ausgelöst, weil Michael war, ist, also war auf der Strecke und neben der Strecke. Das war der Grund, warum Formel 1 durchgedreht ist in Deutschland. Michael Schumacher, Boris, Steffi, Tennis. Wenn Martin Keimer im Zeitalter von Social Media, das gab es damals noch nicht in der Form, und aber Martin mit seiner Folgen Marcel Sieben gewesen wäre als Mensch, dann hätten wir eine Kombination gehabt. Das wäre für Bild was geworden. So. Und ist er leider nicht. Und Marcel ist Marcel, ein Sensationstyp. Nur dann am Ende des Tages einen Golfhype auszulösen und jetzt mit Verlaub, ja, Marcel, schlag mir nicht den Kopf ab, aber gefühlt dann alle 3 Jahre ein DP World Tour Turnier zu gewinnen, das ist dann eben auch nicht ausreichend, um einen Hype zu haben, ja. Und Freddy Schott, in den ich jetzt große Hoffnung gelegt habe, tatsächlich, natürlich berichten wir dann auch darüber, weil Freddy natürlich auch, der bringt halt eben als Typ genau das mit, was ich glaube, was man braucht.
So natürlich ist das übrigens gar nicht, wenn ich das sagen darf. Also, aber du hast das natürlich. Aber das ist ein guter Beleg dafür, dass es ja genauso ist, wie du sagst. Also alle, die ein bisschen aufmerksam dann hingeguckt haben, also natürlich, also jetzt sage ich auch natürlich, ihr habt das dann natürlich gemacht. Also am Ende des Tages macht das natürlich auch nicht jeder. Gut, du hast da jetzt noch ein besonderes Herz für. Aber am Ende ist es dann auch ein Stück weit natürlich irgendwie auch euer Job, das dann schon irgendwie auf dem Schirm zu haben. Aber gut, wir müssen uns jetzt nicht die Gedanken machen, ob wieso das andere nicht machen. Ich will nur sagen, das ist ja schon so, dass ihr das dann eben halt macht.
Ja, und du musst halt eben dafür sorgen, dass du da noch, also als Sportler, dass du daran nicht mehr vorbeikommst. Ja, und das wollte ich eben noch sagen. Also Freddy, super, Megatyp, mit einer Hockeyspielerin liiert. Also allein das macht ihn schon sympathisch. Nein, aber der bringt ganz, ganz, ganz viel mit. Nur jetzt ist das Problem, die Ergebnisse in den Wochen danach habe ich nicht gesehen. So, also da muss dann schon auch das Nächste wiederkommen, um dann eben dran zu bleiben, um auch als Medium seriös zu sagen, wir machen das jetzt groß. So, weil das klingt halt böse, aber ein nicht Special Interest Titel, sondern eine Marke wie Bild, über den, um es ganz böse zu sagen, über den vierten berichten wir nicht, über den dritten eigentlich kaum, über den zweiten selten, wenn es dramatisch war. Wir berichten halt über Sieger oder über ganz große Verlierer, die aber mal Sieger waren. So, und da fehlt es einfach aus deutscher Sicht an Konstanz. Und natürlich haben wir auch bei Bild, wenn die großen, ne, Augusta jetzt zum Beispiel wieder, da wird mehr Berichterstattung erfolgen, weil es einfach das Wimbledon des Golfs ist. Ryder Cup sind so für uns Themen. Aber dann über ein normales Turnier zu berichten, über einen Nordiren oder über einen Ami oder auch selbst über einen Schweden, Stichwort Arberg, das ist dann eben für eine deutsche Leserschaft dann eben auch nicht so interessant, um es massentauglich zu machen. Und also um deine Frage zu beantworten, kriegen wir einen sehr erfolgreichen deutschen Spieler hin, der konstant auf oberstem Niveau spielt und dazu auch noch ein cooler Typ ist und bereit ist, auch nach außen zu kommen, sehr gerne. Ich will überhaupt nicht haten gegen Martin. Ja? Also Martin Keimer ist ein großartiger Sportler, der Sensationszeiten hatte, ja. Aber es, eine Anekdote kann ich preisgeben. Als 2017 habe ich mit ihm ein Interview gemacht. Da war die Zeile dann, Trump ist ein Geschenk für uns. Das war ein autorisiertes Interview, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Zur damaligen Zeit auf jeden Fall noch. Heute bei Bild gilt oft auch in Interviews das gesprochene Wort. Also da nehmen wir eins zu eins das, was auch gesagt wurde. Aber in einer alten Journalistenwelt war es so, dass du ein Gespräch führst, das Gespräch zusammenfasst und dann zur Autorisierung schickst. Also der Protagonist das nochmal gegenlesen kann. Und er schickt es mir zurück und der Satz stand einfach drin, bezog sich auf Donald Trump als Golfplatzbauer und als Unterstützer des Golfsports und auch des Profisports. So, Martin und ich reden heute kein Wort mehr. Er hat mir ausrichten lassen, dass ich ihn nie wieder anrufen muss, weil er mit der Schlagzeile dann überfordert war, weil er auch ein bisschen Gegenwind bekam. Ja, weil es halt auch kritische Stimmen gab. Donald Trump war schon zu seiner ersten Amtszeit nicht everybody's darling und ist es mit seiner zweiten mit Sicherheit noch weniger geworden. Aber will da eben nur sagen, das ist so, okay, dann redest du halt eben nicht mehr mit Europas führender Medienmarke. Schade eigentlich. Also auch du für ihn, ehrlicherweise, ja.
Was können wir uns denn von den Amerikanern vielleicht abgucken? Also vielleicht auch gerade so im Kontext Social Media. Ich denke da so an Bryson DeChambeau und vielleicht auch noch ein, zwei andere. Ist das aber da auch gleich gefragt, ist das auch da aus deiner Sicht ein Stück weit die Verbindung mit dem sportlichen Erfolg schon, oder? Also ich meine, wenn der DeChambeau jetzt nicht so spielen würde, wie er spielt und dann irgendwie diese Challenge über sein Haus da irgendwie mit den Golfbällen macht, na, dann wird man da vielleicht auch mal nett hingucken, aber nicht so, wie es aktuell ist, weil er eben halt so gut Golf spielt, ne?
Kombination bei Bryson, also wenn du dir etwas basteln kannst, dann kommt Bryson dabei raus, ja? Also die Art seines Spiels, sein Wandel auch, ne? Also allein mit seiner Statur so und dann eben diese ganzen Gamifications, die er macht bei Social, die Leute mitnehmen, das gepaart mit dem Erfolg. Ich glaube, dass es auch ihm nicht sonderlich gut tat, auf lange Sicht bei Liv zu spielen. Das ist auch ein Thema, was man, kann man auch 3 Stunden drüber reden. Aber um richtig glaubhaft und cool bei Social zu sein, klar, musst du auch den sportlichen Erfolg haben. Also da musst du halt eben mal das ein oder andere Major gewinnen oder eines der großen Turniere. Und das ist bei Bryson halt einfach überragend. Ja? Also das ist der funktioniert auf allen Ebenen einfach wahnsinnig gut und ist ein ganz besonderer Typ.
So, und dann hatten wir schon Ryder Cup kurz am Wickel. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal zu sprechen, weil ich hatte auch, wir hatten ja kurz vorher ein paar Themen ausgetauscht. Ich hatte Bucketlist ja auch draufgeschrieben, aber da steht ja, das kann ja nicht mehr da draufstehen, weil da warst du ja nun schon ein paar Mal. Also, aber lass mich erstmal fragen, was ist das Besondere am Ryder Cup für dich?
Na, es ist in allererster Linie wirklich das Team. Ich bin ein Teamsportler durch und durch immer gewesen. Ich hoffe, dass auch meine Teams das bestätigen werden, dass ich sehr viel im Team arbeiten möchte und dass der Zusammenhalt wichtig ist. Bei einer Einzelsportart dann zu sehen, dass die Jungs das können, finde ich unglaublich. Die Atmosphäre einfach, mein erster war in Schottland damals in Glen Eagles. Kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich wieder darüber nachdenke, wie wir im Dunkeln morgens um 5, 6 auf der Anlage waren. Und da geht im Hintergrund irgendwann langsam die Sonne auf und der ganze Tau liegt auf dem Platz. Und dann wird da der Ball morgens mit den ersten Sonnenstrahlen da auf Bahn 1 rausgeknallt. Das ist gigantisch. Die Spielform, ich liebe Matchplay. Das ist großartig. Das ist etwas übrigens, was meiner Meinung nach der Golfsport, das ist schwierig, ich weiß, aber was viel mehr gemacht werden müsste, weil es viel leichter zu konsumieren ist, wäre bei Olympia zum Beispiel eine ganz gute Idee, dass sie das bei Olympia wenigstens mal einführen würden. Was aber auch super ist, dass Golf überhaupt jetzt olympisch geworden ist seit, ich glaube, Paris war, nee, London war das erste Mal jetzt. Ne?
Ja.
Also und Ryder Cup und die Stimmung. Und das finde ich ist was ganz Besonderes. Jetzt bin ich schon auch einer, der durchaus Spaß haben kann auf der Wiesn oder im Karneval. Also das sind schon so Dinge, die finde ich auch nicht so schlecht. Das dann kombiniert mit einem unglaublichen Sachverstand. Also das ist ein Publikum, so habe ich es immer wahrgenommen. Ich sage gleich noch einen Satz zu den Amerikanern jetzt in New York. Aber grundsätzlich ein Publikum, was total Ahnung hat von dem, was da auf dem Platz passiert, wahnsinnig respektvoll ist, trotzdem irre laut und fröhlich und lustig ist. Und der Alkohol, so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, nur mit einigen Ausnahmen zumindest noch so konsumiert ist, dass es nicht unangenehm wird. Und Volksfest meets absoluten Spitzensport. Und gerade beim Ryder Cup, es sind halt wirklich einfach die mit Abstand geilsten Jungs, ja, die da zusammenkommen. Also da fehlt jetzt vielleicht der ein oder andere Australier von mir aus. Aber im Großen und Ganzen sind das schon die Jungs, für die man Golf guckt. Die treffen da aufeinander. Und das finde ich faszinierend, faszinierend. In New York tatsächlich, also jeder, der es gesehen hat, am Fernseher wird es mitbekommen haben. Auch Bild hat auf einmal viele Geschichten gehabt, die gut funktioniert haben. Da könnte man den amerikanischen Fans dankbar sein. Aber das war unangenehm, das war nicht cool, das war eindeutig grenzüberschreitend und hat mich echt auch, es hat mir die Freude genommen, da vor Ort zu sein. Die größte Freude allerdings genommen hat mir der Präsident, der Auftritt von Donald Trump, mit das Unwürdigste, was ich live jemals in meinem Leben erlebt habe. Nicht nur, dass er, während die Jungs an Abschlag 15 stehen, mit der Maschine in gefühlt Kopfhöhe über den Platz donnert, um da seinen Auftritt zu haben, aber das Ganze drumherum, die ganze Security, jeder, der live vor Ort war, hat so gekotzt aufgrund dieses 30-Minuten-Auftritts von Donald Trump. Das hätte man nicht gebraucht. Also insofern, ob ich nochmal nach Amerika zum Ryder Cup fahre, weiß ich nicht.
Ja, aber auch weil du das jetzt sagst und jeder, der mich hier jetzt ein bisschen kennengelernt hat, weiß, dass ich habe das war mein erstes Wochenende, das Final Four in München von der Deutschen Golfliga. Ich glaube da, ich hatte das, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube da ganz fest dran, dass das ein riesengroßes Potenzial hier bei uns in Deutschland ist, weil es ist genauso wie du sagst, da hat man das halt eben natürlich in klein alles, aber man hat dieses Team, man hat diesen Teamgedanken, man hat diesen Spirit, man hat das Gegeneinanderspielen und diese Stimmung ist da einfach sensationell gut. Ja, da müssen wir einfach weiter dran arbeiten, dass das viel, viel mehr Menschen auch mitbekommen, dahin gehen und so weiter und so fort. Weil das ist wirklich nochmal, das ist Golf einfach nochmal anders, glaube ich, und einfach bei vielen nicht so im Mindset, wie es denn da eigentlich ist. Und das ist echt gut.
Müssen wir wirklich, und auch da wieder, da sind wir dann ehrlicherweise alle gefordert, ihr vom DGV, aber auch wir als Medien, tatsächlich aufzurufen, weil dieses Final Four, die Bilder, die man dann da sieht, ich muss zu meiner Schmach gestehen, ich habe es live auch noch nicht gesehen, aber natürlich verfolge ich es dann, wenn es ist. Und die Emotionen, die da rauskommen, eben auch aus diesem Teamgedanken und die Bilder, die dann da produziert werden, diese unglaubliche Freude dann von den Gewinnerteams, aber auch eben die großartige Enttäuschung, auch das gehört ja zum Spitzensport dazu. Die Enttäuschung weckt ja auch bei uns Zuschauern Emotionen, dass das mehr Leute live erleben. Deswegen freue ich mich, dass die Amundi Open, glaube ich, so heißen sie dann doch, dass das Frauenturnier in Hamburg stattfindet. Bin sehr traurig, dass die European Open nicht mehr in Deutschland sind, weil das schon auch irre ist. Und auch das kann etwas sein, wo wir Leute an den Golfsport ranführen. Ja, also wir müssen dafür sorgen, dass nicht nur Golfnerds sich den Sport live anschauen, sondern auch Leute, die vielleicht damit liebäugeln, dass wir die hinkriegen, sich das live mal anzuschauen, weil es so eine faszinierende Sportart ist, auch Menschen, die das können, dabei zu beobachten, wie sie das spielen. Ja, das ist irre. Also bei Tennis, ich habe auch eine Tennisleidenschaft. Also ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der ein Tennismatch auf hohem Niveau das erste Mal live gesehen hat, der da gesagt hat, der Sport ist langweilig.
Stimmt.
Ist er nicht. Er ist sensationell. Aber ihn live zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Nummer als am Fernsehen.
Gut,
darf ich noch eine Werbung machen für den Golf?
Natürlich.
Dann wird der ein oder andere, der bisher noch nicht gespielt hat. Ich habe einen ganz großartigen Tipp. Wenn einer damit liebäugelt, Golf zu spielen, der muss nicht direkt auf dem Platz, sondern der muss eigentlich nur in der Eckkneipe und sich einen Dartpfeil nehmen und den mal werfen. Und wenn er den in die Triple 20 wirft und er spürt was, dann ist das der richtige Mensch für Golf.
Okay.
Ich habe das jetzt wirklich oft erlebt, weil das ist 1:1 die Gefühlswelt des Erfolges, wenn was gut klappt. Ist bei Darts, wenn du ins Bullseye triffst, wenn du dahin wolltest, oder in die Triple 20, ist für mich genauso wie ein cleanes Eisen 7, was du schlägst. Das löst bei mir zumindest dieselben Gefühle aus und habe ich auch bei Kollegen erlebt. Wir haben hier viele Darter und einige habe ich gesagt, komm und geh mal nach Pankow, schlag mal ein paar Bälle. Und drei davon sind jetzt Golfspieler, weil sie sagen, Kali, du hast recht, es ist 1:1, das, was ich an der Dartscheibe erlebe, erlebe ich bei Golf, wenn ich einen sauberen Schlag habe. Und das finde ich, ist ein ganz gutes Ding. Vielleicht kriegen wir die Leute über Darts zum Golf.
Ja, gar nicht schlecht. Gute Idee. So, dann lass es uns abbinden. Wir haben viel über Leidenschaft, Liebe sogar gesprochen. Und lass mich das auch noch fragen. Ich habe ja auch gesehen, dass du das versuchst, familienintern weiterzugeben, ne? Du bist mit deinem Sohn durchaus mal auf der Range. Wie ist das?
Es ist, was soll ich sagen, es gibt dir nichts Geileres, als Papi mit seinem Sohnemann Bälle zu kloppen. Also da ist bisher schon ein Lebenstraum von mir in Erfüllung gegangen. Pauli ist 5,5, also mal gucken, ob er am Ball bleibt, aber bisher ist das so und der kloppt mir 5, 6 Körbe weg. Das ist wirklich das ist absoluter Wahnsinn. Der hat so eine Leidenschaft dafür jetzt schon entwickelt. Hilft ihm natürlich auch manchmal, wenn der Papi halt so eine Leidenschaft hat, dann checkt er, okay, irgendwas muss da sein. Und jetzt, der ist voll angezündet. Wir sind in der Tat noch auf der Range. Diesen Sommer werde ich jetzt bei der einen oder anderen Runde, ich hoffe, kein Hitfelder hört zu, aber ich fahre auch mal nach Hamburg, um ihm dasselbe Gefühl zu geben, wie ich damals als Kind. Und da werde ich ihn dann auch mal auf der einen oder anderen Bahn auch mal einen Ball schlagen lassen. Aber eine süße Anekdote vom vergangenen Wochenende. Meine Frau ist sehr restriktiv, was Fernsehgucken angeht. Und jetzt hatte ich sie aber weich geklopft, dass Pauli und ich am vergangenen Samstag HSV gegen Köln. Ich komme auf Fußball, weil wenn bei Fußball schlägt mein Herz für den HSV und wollte Pauli mal ranführen und mit ihm das erste HSV-Spiel schauen. Und das war sehr lustig, weil er nach 10 Minuten dann eine gewisse Langweiligkeit feststellte. Also er ist auch ein Fachmann, weil es war wirklich wahnsinnig langweilig.
Ja.
Also kein gutes Spiel. Und dann hatte ich es aber versucht und wusste halt, dass nebenbei die Players laufen. Und hatte dann gesagt, komm, wollen wir einmal Golf gucken? Und dann meinte er, ja, Golf ist super. Lange Rede, kurzes Hemd. Wir haben natürlich viel länger Fernsehen geschaut, als meine Frau uns erlaubt hat, aber sind die ganze Zeit an Golf hängen geblieben. Und da hatte er die Faszination auch am Fernseher schon bekommen, hatte wahnsinnig viele Fragen und mit welchen Schlägern die dann das jetzt, der ist 5,5, gemacht haben. Also vielleicht wird was daraus. Ich hoffe, dass das er einfach die Freude, die er jetzt daran hat, weiter mit sich trägt und ob das dann irgendwie darin mündet, dass er mal in der Mannschaft ist oder richtiger, also auf leistungsmäßig Golf, egal. Ich habe Zeit mit ihm bei etwas, was mir wahnsinnig viel Freude bereitet und danach mit ihm Erdbeerkuchen essen und eine heiße Schokolade trinken. Ja, es ist der Traum eines jeden Papis, den ich mir da mit meinem Sohn erfüllen kann.
Wunderbar. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass es genauso ist. Carly, danach kann nichts mehr kommen, würde ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen lieben
bald.
Dank.
Hat Spaß gemacht.